euch zu sehen und dass ihr hier seid, auch alle, die im Livestream zuschauen, zuhören, auch ganz herzlich willkommen. Ich habe ein Thema auf dem Herzen, was mich schon so die letzten 3 Monate eigentlich beschäftigt hat. Und es ist einer der Begriffe, die wir letzte Woche ans Kreuz getragen haben, die wir auch mit einem anderen Begriff überklebt haben. Und trotzdem denke ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich mir heute mit euch anschauen will. Und zwar ist das Thema Trauer. Und zwar ist mein Thema heute Umgang mit Trauer, mit Verlust, mit Sorgen, mit Problemen, mit Nöten aus seelsorgerlicher Sicht. Ich habe das einfach, das ist so mein Seelsorgerherz, was da immer mit dranhängt. Und ich habe im Januar war ich auf einem Trauerseminar in einer Gemeinde in Detmold. Da ging es darum, wie man Menschen begleiten kann, die Trauer durchleben. Und seitdem hat mich das Thema eigentlich nicht mehr losgelassen. Und ich hatte ziemlich schnell den Eindruck, das ist so mein nächstes Thema für meine nächste Predigt. Und habe mich dann die letzten 2-3 Monate ziemlich, ja, immer wieder mal mit beschäftigt. Mal intensiver, mal ein bisschen weniger intensiv. Aber ich glaube, dass ich das heute mit euch teilen soll oder auch auf jeden Fall teilen will, was ich so für mich persönlich daraus mitgenommen habe. Also es ist so die Frage, wie können wir als Christen Menschen begegnen und begleiten, die in einem Trauerprozess sind? Wie gehen wir selbst mit unseren Trauerphasen im Leben um? Es soll nicht so sehr die Theodizee-Frage in den Vordergrund stellen, also die Frage, warum gibt es Leid? Warum lässt Gott Leid zu? Wie ist dieses Leid in der Welt mit einem guten Gott vereinbar? Sondern es geht wirklich um die Frage, wie können wir aus seelsorgerlicher Sicht, wie können wir als Christen einfach auch mit der Trauer, die wir alle erleben und auch immer wieder erleben werden, manchmal stärker, manchmal weniger stark, wie können wir damit umgehen, wie können wir andere auch damit durchbegleiten? Die Definition von Trauer aus dem Duden, wenn man einfach mal so ganz basic anfängt, heißt es, es ist erstens ein tiefer seelischer Schmerz über einen Verlust oder ein Unglück. Ein tiefer seelischer Schmerz über einen Verlust oder ein Unglück. Und dann gibt es noch die zweite Definition, das ist die offizielle Zeit des Trauerns nach einem Todesfall. Oft ist Trauer für uns so verbunden eben mit einem Todesfall. Aber es gibt eben durchaus noch andere Arten von Trauer. Und ich habe mal versucht, so eine Definition zu machen, die hat jetzt nicht den Anspruch, komplett zu sein, aber da sind so eine ganze Reihe an möglichen Gründen aufgeführt, die Trauer eben auslösen können. Und das ist so, ich glaube, dann können wir auch sehen, dass es viel mehr von uns betrifft, als wir vielleicht zum ersten Moment denken, wenn es nur um den Verlust eines geliebten Menschen geht. Wir haben in der ersten Kategorie, das habe ich überschrieben mit Trauer durch Verlust oder Lebenskrise. Das kann zum Beispiel sein, der Verlust und das Loslassen müssen eines Lebenstraums. Das kann sein, der Wunsch nach einer Partnerschaft. Man hat sich aufgemacht, man möchte gerne einen Partner haben, aber das hat sich einfach nicht ergeben, aus welchen Gründen auch immer. Das kann der Kinderwunsch sein. Das kann eine bestimmte berufliche Vorstellung sein. Das Loslassen und das Verlieren eines Lebenstraums. Das kann eine Scheidung sein oder auch ein anderer Beziehungsabbruch. Dein bester Freund, deine beste Freundin möchte auf einmal nichts mehr mit dir zu tun haben. Und du leidest darunter, dass diese Beziehung abgebrochen worden ist. Das kann eine Krankheit sein, die vielleicht auch zu einer körperlichen Beeinträchtigung führt. Gerade wenn das eben vielleicht auch was ist, was überhaupt nicht vorher abzusehen war. Auf einmal sitzt du im Rollstuhl und kannst nicht mehr das machen, was du vorher gemacht hast. Das kann ein Traumata sein, sei es aus der Kindheit oder eben ein anderes Kriegstrauma. Ganz verschiedene Aspekte. Das kann sein, wenn du deinen Job verlierst, Arbeitslosigkeit, wenn du auf einmal nicht mehr weißt, okay, wo bin ich derjenige noch, der noch etwas beiträgt, auch für die Gesellschaft. Das kann Entwurzelung sein. Flucht, Vertreibung, ein Umzug. Das finde ich ganz eindrücklich als Kinderfilm, wenn ihr euch selbst nochmal damit beschäftigt oder auch mit euren Kindern drüber sprechen wollt. Der Film Alles steht Kopf von Pixar. Da geht es wirklich um Umzug. Da ist ein Kind, was im Grunde seinen Hals ein Stück weit verliert, weil es umziehen muss. Und weil einfach so die Freunde weg sind, das gewohnte Umfeld weg ist. Und das ist für das Kind wirklich eine Trauererfahrung. Es kann ein Wechsel der Lebensphasen sein. So die Midlife-Crisis. Nach dem Motto, war das schon alles so Mitte 40? Ist vielleicht so mein Alter, wo ich gerade drin bin. Dann das Empty-Nest-Syndrom. Das ist eben so diese Vorstellung, wenn Kinder ausziehen. Wenn man auf einmal merkt, okay, gerade bei Frauen vielleicht öfters der Fall, so dieses Gefühl, jetzt ist niemand mehr da, die Kinder sind raus, kann eben auch eine Trauer, eine Krisenphase auslösen. Verrentung. Für viele ist das vielleicht auch so ein, ja, jetzt bin ich frei, aber für manche ist es eben auch wieder so diese Frage, was ist der Sinn einfach so noch in meinem Leben, was kann ich noch beitragen? Und dann gibt es eben die Trauer durch den Tod eines geliebten Menschen. Und so allgemein kann man sagen, je enger das Verhältnis zu dem Verstorbenen, desto schwerwiegender ist in der Regel der Trauerprozess. Und dabei kann es eine Rolle spielen für diesen Trauerprozess, in welchem Alter der Mensch gestorben ist, unter welchen Umständen der Mensch gestorben ist. Und genau. Dann gibt es so die Punkte, wo man es eher erwarten würde, die Großeltern, dass die vor einem gehen oder ist eher so etwas, was erwartbar ist. Ich glaube, es ist sehr schwierig, die eigenen Eltern eben zu begraben. Und noch schwieriger kann es sein, wenn es der eigene Partner ist, die eigenen Geschwister oder sogar eben eigene Kinder, Enkelkinder oder auch die Trauer bei Fehlgeburten, bei Todgeburten, oder auch bei Abtreibung, die dann eben einfach auch einen Trauerprozess auslösen kann. Und ich glaube, wichtig ist, dass man diese Trauer nicht unbedingt miteinander vergleichen kann. Dass man wirklich sagen kann, was für den einen außerordentlich schwer ist, ist für den anderen vielleicht eine Sache, wo man das man nicht versteht, wenn man sagt, freu dich doch, dass du jetzt verrentet bist, dass du nicht mehr arbeiten musst. Oder jetzt kannst du dich selbst eben viel mehr entfalten, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Trauer einfach auch ernst nehmen, gerade auch von anderen Menschen und nicht eben das gegeneinander aufspielen und sagen, meine Trauer ist wichtiger, tiefer, echter als deine Trauer. Ich habe da ein Zitat zu von Rick Warren. Rick Warren ist ein bekannter amerikanischer Prediger von der Saddleback Church in Kalifornien, eine der 10 größten Gemeinden in den USA. Und Rick Warren hat selbst einen Sohn verloren. Und dann hat er eine Auszeit genommen. Es war ungefähr ein knappes halbes Jahr, hat er und seine Frau haben wirklich eine Auszeit genommen und haben eben die Gemeinde nicht geleitet, sondern haben gesagt, wir brauchen diese Zeit erstmal für uns, für unseren Trauerprozess. Und sind dann zurückgekommen und dann hat er eine Predigtreihe zu dem Thema gemacht. Und ein Satz, den ich sehr eindrücklich finde, wenn er über Trauer, über Krisen spricht, ist, jeder, der heute zuhört, befindet sich in einer von 3 Phasen. Entweder du kennst jemanden persönlich, der gerade mitten in einer existenziellen Lebenskrise steckt, oder du befindest dich selbst im Moment in einer solchen Krise, oder dir ist es noch nicht bewusst, aber du steuerst auf eine solche zu. Denn diese Krisen kommen ohne Vorwarnung und passieren immer wieder im Leben. Und diese Feststellung sollte uns als Christen im Grunde weder überraschen noch besonders ängstigen. Weil das ist einfach das Leben. Wir leben hier in einer gefallenen Welt. Wir sind noch nicht da, wo Gott uns dann einst in der Ewigkeit haben will und wir sind hier quasi noch in diesem Leben jenseits des Vorhangs sozusagen. Ich möchte ein bisschen einen Blick werfen auf den auf die theologischen Grundlagen zum Thema Trauer. Was sagt die Bibel dazu? In Prediger gibt es diese berühmte Stelle, wo es heißt, wo immer diese Gegensatzpaare aufgezählt werden. Wo es heißt, alles hat seine Zeit. Jedes Ding unter der Erde hat seine Zeit. Und da wird auch viel aufgezählt, was mit Trauer zu tun hat. Ich nehme jetzt einfach mal so ein paar Stellen raus. Sterben. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Heilen hat seine Zeit, zerstören hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Ihr seht schon hier ganz viele Begriffe, die einfach auch mit Thema Trauer, Verlust, Ängste, Lebenskrisen auch zu tun haben. Und das ist das, was Salomo eben aus seiner Erfahrung sagt, es ist, wird kommen und es gehört zum Leben dazu. Und das ist auch die jüdische Kultur. Auch in der jüdischen Kultur gehört Trauer dazu. Es ist tief verankert, oft in Ritualen. Beim Tod gibt es in den Bibelstellen im Neuen Testament die Klagefrauen, die weinen, die laut schreien, die wirklich diese Trauer zum Ausdruck bringen. Es gibt die Flötenspieler, die dann kommen in dem Moment, wo das Kind des Synagogenvorstehers gestorben ist. Und Jesus schickt sie dann in dem Moment weg und sagt, nein, nein, das Kind schläft nur. Aber es gibt diese rituelle Trauerphase. Man hat im Grunde auch in der jüdischen Kultur eine Trauerkultur. Und die haben wir in unserer Tradition im Grunde als Christen auch lange Zeit gehabt. Sie ist uns teilweise vielleicht ein Stück verloren gegangen, eben mit dem Trauerjahr, mit der schwarzen Kleidung und so weiter. Also es gibt eine Trauerkultur auch im jüdischen Bereich. Wenn du die nächste Folie machen würdest. Im Neuen Testament gibt es auch mehrere Stellen, die ich mal so rausgenommen habe hier, zum Thema Trauer. Paulus schreibt in dem Brief an die Römer, in Römer 12, Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. In der Hoffnung für alle steht mit den Trauernden. Also teilt diese Gefühle, teilt diese Situation. Seid da für die Menschen in der Situation, in der sie gerade sind. Jesus selbst trauerte auch. Wir haben zum einen die Stelle, wo er über den Tod des Lazarus weint. Und er weint auch nochmal über das unbußfertige Jerusalem. Also mehrere Stellen, wo Jesus persönlich auch sehr emotional wird. Er ist ein emotional runder, gesunder Mensch und dazu gehört eben auch diese Trauer bei ihm dazu. Als er von dem Tod des Johannes erfuhr, zog er sich an einen einsamen Ort zurück. In Matthäus 14, Vers 13. Und dann kommen die anderen Menschen hinterher und dann kommt das Wunder von der Speisung der 5000. Aber wenn man sich vorstellt, er zog sich an einen einsamen Ort zurück. Um was zu tun? Um zu beten? Um zu trauern? Ich denke, das sind so die Sachen, die hier in diesen Kontext passen. Er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, er wird das gleiche Schicksal erleiden wie Johannes. Und er trauert um ihn. Er ist sein Cousin, er ist sein Freund, er ist derjenige, der ihm vorangeht. Jesus spricht in den Seligpreisungen über die Trauernden. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Da heißt es nicht, trauert nicht. Das heißt nicht irgendwie, dass man das abkürzen soll, sondern es geht darum, ihr werdet Trost bekommen. Und das bringt mich zu dem Punkt, der für mich irgendwie so auch so in meiner persönlichen Theologie die die größte Offenbarung war bei diesem Punkt. Nämlich, dass ich gemerkt habe, dass ich ein Stück immer noch glaube und geglaubt habe, ich diene Gott, ich liebe ihn, ich tue quasi etwas für ihn und er müsste mich doch sozusagen ein Stück weit belohnen dafür, dass eben dass dadurch die Trauer an mir vorübergeht. Und ich habe wirklich gemerkt, okay, das ist eine Theologie, die nicht ganz stimmig ist. Wir kennen alle die berühmte Stelle und die wir gerne zitieren, Gott lässt es regnen über die Gerechten und über die Ungerechten und er lässt die Sonne scheinen über die Gerechten und die Ungerechten. Und das ist oft so ein Vers, wo wir sagen, ja, genau, das zeigt die Güte und die Größe Gottes. Aber ein Stück weit heißt das auch die Trauer und das Leid wird auch jeden treffen, wird auch nicht die Garantie sozusagen sein, dass es uns nicht erreicht, weil wir gläubig sind. Den Vers in der Bibel habe ich zumindest so in der Form noch nicht gefunden. Wenn wir einmal die nächste Folie machen. Wenn wir das uns anschauen, ist es wirklich, dass fast alle Helden im Alten und im Neuen Testament durch diese Trauerphasen durchgehen. Jesus kündigt uns ja sogar an, dass wir Verfolgung erleiden werden, weil wir an ihm glauben. Also sogar eher das Gegenteil von, wir werden keinen Schmerz erleiden, sondern wir werden sogar Verfolgung erleben, weil wir an ihn glauben und weil wir ihm nachfolgen. Ich habe da nochmal hier eine Bibelstelle, wo Jesus das Gleichnis von dem klugen und dem törichten Baumeister hier präsentiert. Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach handelt oder lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über die Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Was mich hier bei diesem Gleichnis sehr angesprochen hat, ist die Tatsache, dass Jesus sagt, ja, der Wolkenbruch wird kommen. Das Hochwasser, der Sturm, der entscheidende Punkt ist, worauf haben wir unser Haus, unser Lebenshaus gebaut? Haben wir den felsigen Grund, der gelegt ist? Es kann kein anderer Grund gelegt werden als in Jesus Christus. Haben wir auf Jesus gebaut? Dann haben wir auf den guten Felsen gebaut. Dann wird eben wir in diesen Krisen hoffentlich unser Lebenshaus nicht so erschüttert, dass wir unseren Glauben aufgeben, sondern können wir auch in Trauer an Jesus festhalten. Dann haben wir den guten Felsen, das gute Fundament gewählt. Das heißt natürlich nicht, das möchte ich auch nochmal erwähnen, dass wir Situationen von Schmerz und Trauer oder auch von, wo wir uns erbitten, dass Menschen geheilt werden, dass wir das nicht im Gebet vor Gott bringen. Das ist ein Punkt, das schließt einander nicht aus. Denn es ist wirklich so, dass wir haben diese Beispiele, wo zum Beispiel Hiskia gebetet hat und es wurden ihm 15 Jahre hinzugeschenkt. Wir kennen alle die Stellen, wo es heißt, bittet und euch wird gegeben werden. Aber es ist eben kein Automatismus. Es ist nicht nach dem Motto, ich gebe hier was rein, und Gebet, Dienst und so weiter und rauskommt Heilung, rauskommt Segen, rauskommt. Das wäre so dieses Wohlstandsevangelium, was auch manchmal gepredigt wird, aber was eben, wo ich sagen würde, das finde ich nicht als Theologie in der Bibel. Weil wir leben eben in einer gefallenen Welt, wir leben in einer Welt, wo eben auch Entscheidungen auch von anderen Menschen uns beeinflussen, uns verletzen und wir müssen einfach mit dieser Trauer ein Stück weit in dieser Welt auch leben. In Hiob ist eigentlich das Buch, was sich komplett um Leid und Trauer dreht. Man könnte die ganze Predigt, man könnte auch eine ganze Predigtreihe zu dem Thema mit über Hiob machen, aber ich werde immer nur so ein paar Sachen heute erwähnen. Hiobs Antwort zum Schluss, Gottes Antwort zu Hiob ist letzten Endes, er zeigt ihm seine Größe. Er offenbart ihm seine Souveränität. Er zeigt ihm, wie groß Gott ist. Und das ist der Punkt, wo Hiob zum Schluss sagt, ja, du hast recht, du bist der König, du bist Gott, du hast entschieden. Und das ist die einzige Antwort, die Hiob letzten Endes erhält von Gott. Eine Offenbarung der Größe Gottes. Ich glaube, gerade für in Krisensituationen sind zwei Dinge für uns ganz entscheidend als Christen. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch von Menschen, die den Glauben nicht haben. Das eine ist, wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Und ich glaube, die ist wichtig bei diesem Thema. Wir leben eben hier in einem Vorgeschmack auf dessen, was da noch kommen wird. Wir leben hier in der gefallenen Welt und wir haben die Hoffnung und den Glauben auf das, was noch kommt. Genau. In der Offenbarung 21, Vers 4 heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ich möchte darauf hinweisen, es steht ganz am Ende der Offenbarung, dieser Vers. Und wir leben hier noch in dem Ersten. Das heißt, im Ersten gibt es Tod, im Ersten gibt es Tränen, im Ersten gibt es Leid, im Ersten gibt es Geschrei. Aber der Einsten der Ewigkeit werden diese Dinge vorbei sein. Und der zweite wichtige Punkt, Gott lässt uns nicht allein. Gott geht mit uns durch das Leid und die Trauer hindurch. Isabel hat eben ganz zum Anfang Psalm 23 zitiert. Hier ist nochmal der Vers 4. Und ob ich auch wanderte im finsteren Tal des Todesschattens, bist du bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Der Todesschatten ist da, aber Gott ist mit uns. David ist ein gutes Beispiel dafür. David ist verfolgt worden ohne Ende. Es gab ganz viele Situationen, wo seine Feinde sich gegen ihn erhoben haben. Und in Psalm 56, Vers 9 schreibt David, du Gott zählst, wie oft ich fliehen muss. Er ist wieder in einer ausweglosen Situation. Er ist wieder an dem Punkt, wo seine Feinde ihm im Grunde in die Ecke gedrängt haben. Und er sagt, du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinem Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Buch? In der Hoffnung für alle heißt es, jede Träne hast du gezählt. Jede einzelne Situation des Leides hast du mitgelitten. Und du hast eben auch mit Jesus den Ausweg für uns gezeigt. 56 der 150 Psalmen sind Klagepsalmen, sind Trauerpsalmen. Und wo das Leid, das Schmerz mit Gott in Beziehung gebracht wird. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die für uns wichtig sind, dass wir das in Beziehung mit Gott bringen können. Trauer, Schmerz, Leid. Wir haben eben gesungen, das war, fand ich ganz nochmal eindrücklich, bis ich dir gegenüberstehe, vertraue ich dir. Dieses Vertrauen ist das, was uns tragen kann, auch wenn wir die Antworten nicht haben. Ich vertraue dir, obwohl ich nicht weiß, warum das so ist. Ich vertraue dir, obwohl ich die Antworten nicht habe. Zusammenfassend würde ich zu dem theologischen Teil sagen, dass eine Theologie die Trauer aus dem Leben verbannen will, weil wir eine lebendige Hoffnung haben, weil wir einen Glauben haben, weil wir Jesus Christus haben, dass die unbiblisch ist. Dass das nicht wirklich vereinbar ist mit dem, wie Jesus gelebt hat und auch nicht mit dem, was er uns gepredigt hat. Gott will durch die Trauer mit uns durchgehen. Und es ist oft ein Trauerprozess. Es ist oft eben ein Weg, den wir mit ihm gehen können. Nächste Folie, bitte. Katrin Börner ist eine empirische Trauerforscherin, die gesagt hat zu dem Thema, wir haben verlernt, solche Krisen auszuhalten. Das gilt jetzt für alle Menschen ein Stück weit. Sie gelten als Unterbrechung des Lebens, nicht als Teil des Lebens. Aber eigentlich ist es so, das hat so dieses, unsere Leistungsgesellschaft eben, so dieses, wir müssen funktionieren, wir, aber Trauer ist wirklich ein Teil, der zum Leben dazugehört. Und oft ist Trauer eben nicht das Problem, sondern Trauer und einen guten Trauerprozess zu gehen, das ist die Lösung für das, was wir erlebt haben und für das, was den Schmerz eben ausmacht. Ich möchte jetzt so ein bisschen zum praktischen Teil meiner Predigt kommen. Das sind so die, die Erkenntnisse und auch die Punkte, die ich mitgenommen habe aus dem Seminar zur Trauerbegleitung. Da sind so einige Punkte, die mir sehr wichtig geworden sind und ich glaube, die wir auch als Gemeinde, es gut ist, darauf zu achten, wie wir mit Menschen umgehen, die in diesen Trauerprozessen sind. Was mich auch sehr beeindruckt hat, was ich dann im Nachhinein gelesen habe, ist das Buch von Arne Kopfermann, Mitten aus dem Leben. Wer das nochmal vertiefen will, das Thema ist das ein sehr gutes Buch, was einfach das nochmal ausdrückt. Arne Kopfermann ist ein bekannter christlicher Lobpreisleiter, Musiker, Produzent, der 2014 in einem Autounfall seine Tochter verloren hat. Er selbst saß am Steuer, er selbst war auch schuld am Unfall letzten Endes und seine Tochter ist nach 2 Wochen auf der Intensivstation gestorben. Und er geht da sehr offen mit um, auch mit den verschiedenen Gefühlen, durch die er gegangen ist. Und ist ein sehr gutes Buch, was man nochmal zur Vertiefung nehmen kann. Oder zum Schluss habe ich auch noch einen Link zu einem YouTube-Video, wo er einfach auch nochmal die wichtigsten Erfahrungen teilt aus dieser Zeit. Ein erster wichtiger Punkt ist, jeder Mensch trauert anders. Es gibt, das müssen wir, kannst du noch ein Stück zurück machen. Jeder Mensch trauert anders. Es gibt kein richtiges oder falsches Trauern. Und der Trauerprozess braucht eben seine Zeit. Die Gefühle müssen ausgedrückt werden, dürfen ausgedrückt werden. Und oft trauern Menschen eben, Arne Kopfermann zum Beispiel hat seine Trauer nach außen getragen. Er hat Lieder darüber geschrieben, von dem wir gleich auch eins hören werden zum Schluss. Er hat das Buch geschrieben, er hat weiter Konzertreisen gemacht, wo er das Ganze thematisiert hat, während seine Frau im Gegensatz dazu nach innen getrauert hat. Tagebuch geschrieben, Begleitung auch gesucht, Seelsorge, Therapeuten. Auch Arne Kopfermann hat das im zweiten Teil dann auch gemacht. Und das ist auch gerade eine riesengroße Herausforderung für Ehen. Statistiken sagen, dass 80% der Ehen geschieden werden, wenn ein Kind gestorben ist in der Ehe. Weil eben dieser Trauerprozess auch so verschieden ist, so unterschiedlich ist und dann eben auch so dieses, dieses Zurückgeworfensein auf die Trauer, das ein großes Problem ist. Es gibt Modelle von Phasen der Trauer. Und das bekannteste ist von Elisabeth Kübler-Ross. Und die versuchen, diesen Trauerprozess zu beschreiben. Die sind durchaus auch kritisch gesehen in der modernen Literatur, sind nicht unumstritten, weil sie so eine Art Reihenfolge festlegen, wie getrauert werden muss. Und wenn wir aber diese Reihenfolge so ein Stück weit weglassen, dann hat man eigentlich so einen ganz guten Überblick, welche Emotionen ausgelöst werden können in dieser Trauer. Und es hat so einen gewissen Ablauf und die Reihenfolge ist angelehnt eben an Kübler-Ross. Können wir uns mal anschauen. Das eine, gerade oft am Anfang, ist Verdrängung oder emotionale Erstarrung. das Gefühl, der Schmerz ist zu groß, um damit umgehen zu können. Und das ist auch völlig legitim. Es ist in Ordnung. Oder ich habe gerade den Moment, wo ich es gerade jetzt nicht kann, bestimmte Zeiten zu reservieren, durch diese Trauer durchzugehen. Es gibt auch die Phase des Verleugnens. Das ist nicht wirklich passiert. Das kann doch nicht wahr sein. Oder man wacht morgens auf und erwartet, jetzt ist der geliebte Mensch gleich wieder neben mir. Und das ist aber nicht der Fall. Es gibt die Phase von Wut und Zorn. Diese Warum-Frage. Warum, Gott? Warum hast du das zugelassen? Eben auch durchaus gerichtet an Gott. Aber die Warum-Frage drückt ja letzten Endes einen Schmerz aus. Wenn ich frage, warum, zeige ich ja im Grunde, Gott ist schmerzt. Ich möchte es verstehen können. Ich komme da nicht weiter. Schuldgefühle können eine Rolle spielen. Je nachdem auch natürlich, wie der Mensch ums Leben gekommen ist. Gerade natürlich in so einem Kontext wie diesen Autounfall. Desorganisation, Orientierungslosigkeit, fehlender Fokus. All das kann eine Phase von Trauerprozesses sein. Feilschen und verhandeln, hadern mit Gott. Als die Frau von C.S. Lewis gestorben ist, hatte er diese Phase, wo er fast seinen Glauben wirklich über Bord geworfen hätte, weil er sagte, wie kann das sein? Wir waren gerade 3 Jahre verheiratet und dann nimmst du mir wieder meine Frau. Bist du wirklich der gute Gott, den ich kennengelernt habe? Und dann kommt er an den Punkt, wo er wieder sagt, ja, ich gehe mit dir da zusammen durch. Depression und Angst. Und diese Phasen können sich sehr abwechseln. Das heißt, kann sein, an dem einen Tag ist man wütend und zornig, und am nächsten Tag versinkt man fast in einer Depression, weil man das Gefühl hat, ich kann es nicht ertragen. Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Und irgendwann kann man an diesen Punkt kommen, wo eben man das Ganze akzeptieren kann. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, es tut immer noch weh, aber man kommt an diesen Punkt der Akzeptanz. Und Rick Warren, den ich eben schon erwähnt habe, fügt da noch einen weiteren Punkt hinzu, nämlich den Dienst. Wenn man durch den Prozess durchgegangen ist oder vielleicht auch teilweise noch drinsteckt, kann es eben zu einem Dienst werden, anderen Menschen, die ähnlich empfinden, zu helfen, es mit ihnen zu teilen, den eigenen Schmerz besser umzugehen. Wir haben im Deutschen auch dieses Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und da ist einiges dran. Oft hilft es eben, mit Therapeuten, mit Trauerbegleitern unterwegs zu sein, Selbsthilfegruppen, mit Personen, die Ähnliches erlebt haben, einfach die Trauer zu teilen, die Trauer auch auszudrücken, sie zu zeigen. Oft helfen eben auch Trauerorte oder Rituale, zum Beispiel das Grab zu besuchen oder bestimmte Sachen einfach. Wir hatten das letzte Woche, dass wir Dinge ans Kreuz gebracht haben, die uns belasten. Und immer wieder bestimmte Dinge einfach loszulassen. Manche Menschen verarbeiten ihre Trauer in Kunst, in Literatur, in Musik. Ein ganz bekannter Roman als Beispiel einer Trauergeschichte ist Peter Pan. So die Vorstellung des kleinen Peters, der in Nimmerland jetzt ist, weggeflogen ist aus der hiesigen Welt. Das ist die Geschichte einer Frau, die über ihren verstorbenen Sohn trauert. Das hat sie in dieser Geschichte ausgedrückt, dass Peter Pan jetzt im Nimmerland lebt und dort weiter ein fröhliches Kind und für immer ein Kind bleibt. In der Musik fand ich die Geschichte von Eric Clapton sehr beeindruckend. Der bekannte Song Tears in Heaven. Ich weiß nicht, ob viele von euch den kennen. Für mich ist das so einer der berührendsten Lieder aus der säkularen Musik. Da ist sein 3-jähriges Kind ist vom Balkon gestürzt und gestorben. Und er singt in diesem Lied wirklich, er fragt im Grunde, wirst du mich kennen, wenn wir uns im Himmel sehen? Wirst du meinen Namen kennen? Wirst du mich erkennen? Und ich würde so gerne bei dir bleiben, aber ich muss jetzt wieder zurück. I know I don't belong here in heaven. Ich weiß, dass ich hier noch nicht hingehöre. Und danach ein paar Jahren, nach 6 bis 8 Jahren, hat er gesagt, das war einer seiner größten Hits, er hat gesagt, ich spiele diesen Song nicht mehr live. Denn ich bin durch diese Phase durch. Und es wäre jetzt falsch, im Grunde diese Gefühle nochmal wieder zu reaktivieren oder so zu tun, als könnte ich dieses Trauerlied über meinen verlorenen Sohn weiter singen. Ich werde dieses Lied nie wieder live spielen. Das fand ich so eine sehr beeindruckenden Zeugnis. Matt Redman hat das Lied Blessed Be Your Name, dir gehört mein Lob, geschrieben. In dem Kontext von 9/11, also von den Terroranschlägen in New York, wo Matt Redman damals gelebt hat und dann eben wirklich so diesen Schmerz auch zum Ausdruck gebracht, was da passiert ist. Arne Kopfermann hat das Buch geschrieben. Also es gibt ganz einen Verarbeitungsprozess auch von Trauer. Was wichtig ist, ist, dass wir als Trauerbegleiter und als Freunde unmöglich wissen können, was der Trauernde gerade braucht. Und dass wir uns ganz zurückhalten sollten mit guten Ratschlägen, mit tröstenden Bibelstellen oder was auch immer. Wichtig ist, dass jemand da ist, dass man im Alltag unterstützt, dass man zuhört. Eben in dem Fall wirklich zuhören, statt selbst zu reden, die Antworten zu geben. Und in diesem Sinn hatte Hiob eigentlich erstmal die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Wenn wir mal in Hiob reinschauen, ist die nächste Folie. Hiobs Freunde als gute Trauerbegleiter. In Hiob Kapitel 2, die Verse 12 bis 13. Und als sie von Ferne ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten. Und jeder zerriss sein Gewand und sie warfen Staub über ihre Häupter zum Himmel. Das ist in der Bibel so ein Trauerritual, die Kleider zu zerreißen, Buße zu tun, zu weinen. Das ist hier dieses, sie machen sich eins mit seiner Trauer. Dann setzten sie sich zu ihm auf den Erdboden 7 Tage und 7 Nächte lang. Und keiner redete ein Wort mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Oh, ich hoffe, dass ich solche Freunde haben werde in der Situation, wo ich eine solche Trauer erlebe. Und trotzdem ist es so, dass am Ende von Hiob Gott zornig war auf Hiobs Freunde. Und dass Hiob ein Opfer für seine Freunde bringen musste, dass Gott sie quasi wieder annahm und dass sie also ein Bußopfer für das, was sie falsch gemacht hatten. Hier sehe ich nicht, was sie falsch gemacht haben. Das ist erstmal alles sehr gut. Das Problem beginnt, wenn sie anfangen zu reden. Das ist dann nämlich ab Hiob 3. Dann kommen sie nämlich mit ihrer eigenen Theologie und versuchen, Hiob zu überzeugen, dass er schuld ist in seinem eigenen Schicksal. So, die Quintessenz der Reden von Hiobs Freunden, die findet sich in Hiob Kapitel 4, die Verse 7 bis 9. Kannst du mir ein Beispiel nennen, wo ein gerechter Mensch schuldlos zugrunde ging? Im Gegenteil, immer wieder habe ich gesehen, wer Unrecht sät, wird Unglück ernten. Denn Gott fegt Übeltäter mit seinem Atem hinweg. Mit zornigen Schrauben richtet er sie zugrunde. Mit zornigem Schnauben richtet er sie zugrunde. Das ist im Grunde die Theologie, die besagt, der Mensch ist selbst schuld. Oder Gottes gerechter Zorn trifft eben den Schuldigen. Und dass die Sünder umkommen, das Leid eine Strafe Gottes ist. Und das lehnt auch Jesus ab. Diese Theologie gibt den Trauernden eben noch die Schuld am eigenen Schicksal. Und Jesus sagt eben in Lukas 13, Vers 15, 13, Vers 1 bis 5, sagt er, da gibt er so ein paar Beispiele und sagt, da ist so ein Turm eingestürzt in Jerusalem. Und mehrere Menschen sind dabei gestorben. Und er sagt, glaubt ihr wirklich, dass die Menschen, die in diesem Unglück umgekommen sind, dass die schlechter waren dass die größere Sünder waren als ihr? Er sagt im Grunde, es ist nicht die eigene Verantwortung. Das war das jüdische Denken, zu sagen, wenn jemand bei einem Unglück umkommt, dann ist er eben auch schuldig. Aber das ist wirklich eben das, was so eben Jesus auch hier ablehnt, diese Theologie. Wir haben moderne Formen, wo wir vielleicht sagen, du hast nicht genug geglaubt. Du hast nicht genug gebetet. Du hast nicht genug vertraut. Und das ist eben, das bringt noch einen extra Druck auf den Trauernden. Und das ist wirklich nicht das, was so die Nächstenliebe im Grunde ausdrückt. Schwierig ist es auch, wenn wir aus dem Kontext gerissene Bibelstellen Menschen im Grunde sagen, die gerade durch den Trauerprozess gehen. Denen dient alles zum Besten, die von Gott berufen sind. Römer 8. Wenn du im Trauerprozess drin bist, dann ist das wie eine Ohrfeige. Das dient dir zum Besten. Es ist schon gut für dich, dass du gerade das erlebst. Also ich möchte das nicht hören. Oder wenn du selbst merkst, du bist in so einem Prozess, wo Gott dich vielleicht vorbereitet, einfach, dass du gehen musst, dass du stirbst, dann kann auch ein Satz wie, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden, aus Psalm 118, kann ein Problem sein. Oder so eine theologische Aussage wie, Gott hat etwas ganz Besonderes mit dir vor. Du kommst irgendwann an diesen Dienstpunkt. Freu dich. Es ist wirklich, du ist ein Privileg, was du hast, dass du durch diese Situation durchgehen kannst. Er weiß, was du tragen kannst. Solche Sachen sind eben schwierig, wenn das mit solchen Hinweisen oder Bibelzitaten sollten wir ganz vorsichtig sein bei Menschen, die gerade in Trauer sind. Arne Kopfermann in seinem Buch stellt auch so ein paar ganz, ganz abstruse Sachen vor, wo wirklich Menschen, Christen zu ihm gekommen sind und ihm sagen wollten, wie er zu trauern hat oder wofür das gut ist. Und das sind wirklich Sachen, die Menschen in Trauer einfach nochmal tiefer verletzen. Noch ein letzter wichtiger Punkt, den ich für mich mitgenommen habe aus dem Seminar zur Trauerbegleitung war, bleib den Trauernden das, was du vor ihrem Unglück auch gewesen bist. Das heißt, versuche eben nicht der Theologe, der Seelsorger, der Therapeut zu sein, der Tröster zu sein. Höre zu, biete praktische Hilfe an. Wenn du ein Freund warst vor dem Unglück, sei weiterhin ein Freund. Wenn deine Eltern, dein Elternteil den Partner verliert, bleib weiterhin das Kind. Tauscht nicht die Rollen, sondern seid weiterhin eben, bleib das, was du dem Partner warst, bevor das Unglück passiert ist. Ich möchte nochmal einmal zurückgehen auf die Folie 4. Das ist die Bibelstelle aus Prediger zum Abschluss. Und ich habe hier nochmal, hatte ich eben schon, habt ihr gesehen, die einige sehr wichtige Dinge nochmal in Fettdruck hier markiert, die eben mit einem Umgang mit Trauer eben zu tun haben. Sterben gehört zum Leben dazu in dieser Welt. Heilen, durch Beziehungen kann Heilung entstehen, auch in Trauerprozessen. Und wir gehen durch diesen Trauerprozess und können das eben erleben. Weinen hat seine Zeit. Und Klagen hat seine Zeit. Und wir als Freunde können da sein, die Menschen umarmen, die eben ihre in dem Trauerprozess gerade sind. Einfach diese Präsenz und auch da keine Angst zu haben nach dem Motto, man könnte etwas Falsches machen. Sicherlich werden wir auch Dinge falsch machen, wenn wir Menschen begleiten im Trauerprozess. Aber Arne Kopfermann schreibt zum Beispiel, es ist so viel wichtiger, dass jemand da ist, dass jemand mit durchgeht, als die Angst davor, sich zurückzuziehen oder auch mal was Falsches zu machen. Schweigen statt reden, lieben Dasein. Das sind so diese zentralen Begriffe hier nochmal aus der Predigerstelle, die Menschen helfen kann, wenn sie durch Trauer hindurchgehen. Auf der letzten Folie habe ich nochmal einen Link zu, also oder auch zur Vertiefung. Das müsste die letzte Folie sein. Genau. Das ist einmal das Buch von Anne Kopfermann, Mitten aus dem Leben, 2017 erschienen. Das ist auch nochmal ein Punkt. Der Tod des Kindes war 2014 und er schreibt dieses Buch 2017 mit der bewussten, im Vorwort schreibt er ganz bewusst, ich wollte noch nicht durch sein durch den Trauerprozess, wenn ich das Buch schreibe. Das heißt, nach 2,5 Jahren, als er das Buch geschrieben hat, sagte er, ich bin noch drin im Trauerprozess. Ich bin noch nicht durch. Wir sprechen hier also auch als Christen bei solchen krassen Trauerfällen wie den Verlust eines Kindes, sprechen wir durchaus von Jahren und nicht von Wochen oder Monaten. Dann eben auch noch ein Gespräch bei Bibel TV, findet ihr bei YouTube auch verschiedenste Gespräche, wo er über seinen Verlust spricht. Also da sind ganz viele zentrale Punkte, wer das nochmal vertiefen will. Und dann auch C.S. Lewis, so ein Klassiker in dem Bereich über die Trauer nach dem Verlust seiner Frau. Also wer das nochmal vertiefen will, das Thema. Ich möchte euch jetzt gleich einladen, einfach nochmal für eine Gebetszeit, für eine Segenszeit oder einfach auch selbst zu hören auf Gott, nochmal in euch reinzuhören. Wir werden ein Lied gleich hören von Arne Kopfermann, wo er eben, was er geschrieben hat, über seine Tochter, die eben jetzt im Himmel ist. Und vielleicht könnt ihr mal so in der Zeit einfach so der eigenen Trauer nachspüren, ein Stück weit. Wo sind die Punkte, die ihr verdrängt habt? Sind da irgendwelche Punkte, die euch angesprochen haben? Einfach heute. Auch nochmal die eigene Theologie vor Gott hinzuhalten, zu sagen, was sind da meine Punkte? Ich habe es für mich gemerkt in dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich erwarte im Grunde Segen dafür, dass ich ein Kind Gottes bin. Das war für mich nochmal so eine Erkenntnis zu sagen, ja, da einfach die Theologie nochmal hinzuhalten. Vielleicht gibt es eben auch Offenbarung vom Heiligen Geist zu diesem Thema, das für euch wichtig ist. Ich möchte einfach noch kurz beten und vielleicht können gleich so ein paar Leute vorne sein, Hauskreisleiter, Gemeindeleitung, einfach nochmal für Menschen zu beten, die einfach diesen Schmerz nochmal spüren, die durch bestimmte Sachen vielleicht nochmal durchgehen. Und ja, Jesus, ich danke dir, dass du mit uns gehst, dass du auch in unserer Trauer dabei bist. Und ich danke dir, dass du der gute Seelsorger, der gute Hirte bist, derjenige, der unsere Herzen, unsere Schmerzen spürt und sieht. Und dass du derjenige bist, der uns Trost schenken will. Ich danke dir für deine Gegenwart, dass wir da nicht alleine durchgehen müssen. Und bete, dass du jeden Einzelnen da berührst, wo er oder sie gerade stehen. Amen. Jetzt könnten wir das Lied vielleicht einspielen.